willkommen 2023 mit einem schönen Gena-Reis.
Hier bei gemütlich nachsitzen.
Willkommen zurück, Leute. Willkommen im neuen Jahr. Willkommen zurück. Wir haben zum ersten Mal eine Pause gemacht bei unserem Podcast, Bergi. Wir waren Weihnachten gar nicht da.
Das
aber
stimmt.
Aber erstmal frohes
alles.
Neues.
Frohes Neues erstmal, Leute. Wir hoffen, euch geht es gut. Ihr seid genauso fantastisch ins neue Jahr gerutscht wie wir. Natürlich ohne wirklich physisch ausgerutscht zu sein, weil so ein Unfall natürlich direkt zu Beginn des Jahres immer ein bisschen schlecht. Ja, du hast natürlich völlig recht. Aber auch viele, viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, ja toll, klar, Podcast beendet, schade. und direkt vom Schlimmsten ausgehen. Nein, wir haben einfach die Folge relativ spontan ausfallen lassen. Ich muss dazu sagen, ich hatte kein besonders gutes Weihnachten und bin dann einfach so ein bisschen untergetaucht. Und Felix hat dann nicht mehr so richtig nachgefragt, weil er, glaube ich, gemerkt hat, ist es besser, den Bergmann mal kurz machen zu lassen.
wir sehen uns nächstes Jahr.
Wir sehen uns nächstes Jahr, genau. Und deswegen von uns, das ist das Allerwichtigste, eine große, große Entschuldigung, dass wir euch das auch nicht zumindest mitgeteilt haben, kommuniziert haben. Wir sind natürlich noch da, Felix und ich, wir mögen uns auch noch, wir freuen uns auf ein fantastisches Jahr 2023 mit so vielen Sachen, die wir vorbereitet haben. Es ist unfassbar, was uns da erwartet, wirklich. Die Weltreise, da freue ich mich am meisten drauf.
Weißt du, was für eine Idee du mich gerade gebracht hast, als du gesagt hast, mit Rutschen ins Jahr. Das muss man nochmal machen, man muss wirklich mal reinrutschen ins Jahr, dass man so morgens, dass man um 23.55 Uhr sich auf den Schlitten setzt, auf so einer richtig langen Rodelbahn irgendwo in den Alpen und losrodelt und dann wirklich reinrutscht ins neue Jahr. Das ist mein neues Live-Goal, kommt auf meine Liste, weil ich muss kurz schreiben. Aber
guck mal, wenn wir jetzt die Macher wären, der Trimax wird da jetzt ein riesiges Event drumherum machen, das große Jahresreinrutschen, weißt du?
Ja, und nur damit wir wieder von Stefan Raab verklagt werden.
Ja, aber ich weiß gar nicht, warst du da eigentlich hier was war das jetzt, das große Kicken, glaube ich?
Das große Kicken, ja, die haben einfach Fußball gespielt in der Halle hier.
Ich habe so viele kuriose Nachrichten mitbekommen, was da irgendwie alles stattgefunden hat. Leute, die irgendwie die ganze Zeit hingefallen sind, auf die Fresse sich geschlagen haben und sowas. Also es sind immer so Halbwahrheiten, die da irgendwie auf Twitter gestreut werden. Ich bin ja kurzzeitig wieder auf Twitter gelandet und habe dort leider Gottes auch relativ schnell wieder gemerkt, warum ich da nicht
unterwegs bin. Genau. Ich bin mehr auf Reddit unterwegs. Ich habe eigentlich nur auf Reddit Sachen davon mitbekommen. Dass Papa Platte der schlechteste Torwart aller Zeiten war. Das habe ich mitbekommen auf jeden Fall.
Ah.
Ich glaube, war ein lustiges Event. War einfach halt mal, weißt du, vor Zuschauern dann da in der Halle Fußball spielen und so ein bisschen eine Show drumherum machen und so weiter. Finde ich schon cool, dass sowas möglich ist. Aber auch wenn es, glaube ich, nicht immer jetzt so krass ist, wie man irgendwie vorher von den Ankündigungen her denkt. Im Endeffekt sind da einfach nur ein paar Leute, die Fußball spielen und dann gucken halt Leute zu, ne?
Aber war es bei Stefan Raab jemals anders? Das ist doch eigentlich auch...
Ja, irgendwie, ich glaube, die Show war immer nochmal eine Nummer krasser. Weißt du, allein wenn ich mich zurückerinnere an Stocker Crash Challenge, weißt du, da ging das los und dann fuhr ein Truck der Feuer gespeitert, fuhr irgendwie so eine Runde durch die Arena drumherum, darauf Stefan Raab so als Rockstar inszeniert, umgeben von leicht bekleideten Frauen, die, als die Sendung dann um 0.30 Uhr irgendwann erst vorbei war, waren obenrum nicht mehr bekleidet. Also, andere Zeiten, das würde wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr gehen, aber ich sag mal so, verstehst du, diese Show ist einfach nochmal krasser.
Ja.
Und natürlich auch schon, sag ich mal, ist auch richtig krass, dass jemand wie Trimax sozusagen, ein Twitch-Streamer, YouTuber, einfach eine Lanxess-Arena mieten kann und eine große Show da veranstaltet auf schon fast TV-Niveau.
Hat denn eigentlich ein paar Partner dann, die das dann mitfinanzieren?
Ja, klar, ja.
Oder verkauft er 3 Pokémon-Karten und zahlt es dann aus eigener Tasche? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, er hat wirklich früher selber diese Events mehr aus eigener Tasche noch finanziert und mittlerweile funktionieren die so gut und sind so etabliert, dass er die macht, dass er auch genügend Werbepartner dafür findet. Also es sind immer verschiedene, die hatten auch auf den Trikots Werbesponsoren teilweise.
Ah,
also
okay,
es ist eigentlich schon wirklich genau wie Stefan Raab früher und du musst auch sagen, es ist immer noch am Anfang, ne? Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, dass wir da echt ganz, ganz coole Sachen in Zukunft noch sehen werden in den nächsten Jahren von Leuten wie Trimax und anderen, die solche Events machen.
Cool, dass es da jemanden gibt, der das momentan versucht, so ein bisschen, ja, die beiden Welten, lineares Fernsehen und altes YouTube, weißt du, so ein bisschen. Ich hab noch kein einziges Mal das gesehen. Ich denke mir die ganze Zeit.
Ich meine, das war ja praktisch Fernsehen, ne? Muss ich nochmal dazu sagen. Das lief ja auf Join. Also Join ist ja praktisch Fernsehen, klar, Fernsehen im Internet, Mediathek-mäßig, aber es ist total lineares Fernsehen und auch so von der Produktion her. Es ist nur, dass halt als Promotion kein Sender. Wobei mit Join steht ja schon auch praktisch ein Sender dahinter. Aber ist ProSieben, ne?
Ich meine, ja, klar. Was ist eigentlich aus diesen ganzen, die haben doch allgemein letztes Jahr gefühlt jedem Influencer und jeder Influencerin eine Serie irgendwie spendiert, oder? Das war doch, da habe ich mich auch gewundert, warum wir beide da eigentlich noch keine Show bekommen haben. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, Trimax, ich muss mir das mal angucken, weil ich mir Trimax noch gar nicht so richtig als so eine Art Stefan Raab vorstellen kann. Ich habe den gar nicht so vor Augen, so als Rampensau, als jemand, der auf so einem Truck irgendwie einfährt. Ich musste übrigens die ganze Zeit dran denken, als du gesagt hast, Truck und epische Einfahrt in eine Szenerie, muss ich immer an den fantastischen Moment denken, als damals in meiner alten Heimatstadt Buchholz, liebe Grüße wieder, da gab es regelmäßig auch an Weihnachten Veranstaltungen, Team 412 hießen die damals, und der Besitzer hat halt immer so Partys dort veranstaltet. Das war damals so klar, war 30 Kilometer von Hamburg entfernt, eigentlich hast du zum Party machen bis nach Hamburg gefahren, aber die haben halt die Party nach Buchholz geholt. Und da gab es da Flatrate-Saufen und Schaumpartys und alles Mögliche. Und an dieser Weihnachtsparty damals, vor 15 Jahren oder so, ist dieser Partyveranstaltungstyp, hat sich in einem Engelskostüm von der Decke abgeseilt und sich von den 15-Jährigen, 16-Jährigen, die alle mit Elternschein sich reingemogelt haben, kennst du das eigentlich
noch? Mutti-Zettel, ja klar.
Der Mutti-Zettel, genau, sich abfeiern lassen. Und da muss ich gerade dran denken, ist natürlich Stefan Raab, das ist ja real, da denkt man ja wirklich cool. Und das ist, der hat auch so diese Attitüde, dass man nicht denkt, okay, das ist jetzt irgendwie arrogant und abgedriftet. Bei dem Typen, der sich von der Disco-Decke abseilen lassen darf, war das leider nicht so charmant. Musste ich gerade dran denken. Liebe Grüße, Gott hab ihn selig. Ja, lebt bestimmt noch, aber die Partys sind tot.
Ich glaube, da entwickelt sich schon so diese eigene Szene, auch mit Marc Gebauer, der immer die Moderation macht. So. Das ist das Steven Gätjen, einfach der YouTuber-Influencer-Event-Szene.
Aber hat Steven Gätjen nicht auch so mal so ein Event gemacht?
Ja, aber schon,
hat er doch eigentlich gemacht, oder? Hat er das nicht? Ja.
Der hat auch ein paar gemacht. Ich glaube, der hat sogar abgesagt für dieses Event, weil er von Stefan Raab angerufen wurde und der gesagt hat, mach da nicht mit.
Ach krass.
Hat Trimax erzählt, sowas in der Art, ja. Also da siehst du auch die Legitimation, wenn jemand wie Stefan Raab sich überhaupt Gedanken macht um so ein Trimax-Event.
Aber gibt's doch richtig. Ist Knossi verbündelt mit diesem Trimax-Event? Nee, mit Stefan Raab, aber auch mit den Trimax-Events.
Der war nicht bei diesem Event, glaube ich. Ne? Ich weiß,
aber
nicht,
in bei anderen Events schon.
Kann schon gut sein, dass der auch dabei war, ja.
Vielleicht hat er auch einen Anruf bekommen. Boah, das ist ja richtig spannend. Da prallen ja gerade zwei Welten und zwei Mächte aufeinander. Das ist fast schon kalter Krieg jetzt hier, der gerade stattfindet in der Medienbranche.
Mit Knossi finde ich auch krass, wie viel so normale Tageszeitungen und so mit ihren Online-Angeboten zumindest dann über Seven vs. Wild berichtet haben, wie das so ein Riesenthema wurde, dass auf einmal halt auch so alle traditionellen Medien darüber berichten. Das ist schon halt eigentlich relevanter als Dschungelcamp geworden.
Ja, habe ich auch. Ich habe eine Folge gesehen, hat mich nicht so abgeholt, aber ich war vermutlich auch nicht in der Story. Ich habe die Folge, die ich gesehen habe, war glaube ich die vorletzte oder sowas, wo ging glaube ich 15 Minuten oder so, und das war 13 Minuten, wie irgendwie jemand gesagt hat, es ist kalt, und dann die letzten 3 Minuten war, wie Knossi irgendwie geholt am Strand und gesagt hat, dass er so dankbar ist für alles und dass er ja ein ganz netter Typ ist, und ja, fand ich interessant.
Ja, aber das ist das echte Leben. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe keine einzige Folge richtig gesehen. Das ist auch einfach nicht so ganz mein Format. Aber es wird immer größer, es wird immer, können wir uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch auf einiges freuen, was da
kommt. Willst du mitmachen bei Seven vs. Wild?
Ja, das Ding ist, ich habe einfach mit Izzy genau die Seven vs. Wild-Idee gehabt. 2005, also 2015 oder 16 oder so, habe ich gesagt, in einer Ramble-Folge, die ist online, mein alter Podcast, ich glaube, damals war es noch gar kein Podcast, war Video auf YouTube, aber war wie ein Podcast, und da haben wir darüber gesprochen, dass, wie geil wäre es, wenn wir mal eine Woche irgendwo in der Wildnis, oder ich glaube sogar einen Monat in der Wildnis ausgesetzt sind auf einer einsamen Insel und uns irgendwie durchschlagen müssen und uns dabei selber filmen. Das war die Idee, und ich fand es richtig geil, und ich wollte es unbedingt machen, und 2020 war Fritz Meinecke auch noch bei mir zu Besuch in meiner Show Felix Versus. Und da habe ich mit ihm darüber gesprochen, weil er war ja schon der Outdoor-Typ, da hat aber Seven vs. Wild noch nicht gemacht, da gab's das noch nicht. Und habe ich ihm gesagt, hey, was hältst du von der Idee, du als Survival-Experte, glaubst du, Izzy und ich könnten das schaffen? Und der Fritz hat sich gedacht, oh, interessante Idee, da mache ich mal was Eigenes drauf.
Und dann war der auch noch in einem Format bei dir, das hieß Felix Versus. Das ist ja unfassbar.
Stimmt, ja, Felix versus Seven vs. Wild. Nein, Quatsch, also Seven vs. Wild ist nicht von meiner Idee irgendwie, nein, es ist von einer amerikanischen Idee abgekupfert, aber das ist eine, oder kanadische, aber es ist was anderes. Aber trotzdem ist es, war das schon echt meine Idee, eigentlich das zu machen. Und jetzt, wo es läuft, muss ich sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich es doch nicht gemacht habe. Oder? Wobei, ich habe mir die Folgen auch nie richtig angeguckt. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie ist es ja schon so ein bisschen Dschungelcamp. Eigentlich ein Dschungelcamp würde ich auch nicht machen. Klar, da wird man noch mehr vorgeführt und muss irgendwelche ekligen Sachen essen, ja, und so weiter.
Und es wirkt halt schon immer auch so krass Studio-Atmosphären-mäßig. Bei diesem Seven vs. Wild hat es ja noch diesen klassischen Vlog-Kamera-Charme, ja, irgendwie. Ich fand es halt nur einfach dann stellenweise, man merkt dann schon, es passiert halt auch nicht so besonders viel. Da wird dann mal irgendwie eine kleine Info, die eigentlich relativ bedeutungslos ist, halt auf 5 Minuten gestreckt. Und beim Dschungelcamp wird dann eher mal, keine Ahnung, werden eine Wagenladung Känguruhoden reingeschoben, wenn man merkt, okay, es trägt sich jetzt gerade nicht. Wir brauchen mal wieder irgendwie was, was die Quote irgendwie nach oben treibt. Das merkt man dann schon, finde ich. Ist natürlich die Frage, was dann besser ist. Will man lieber was Gefaketes und dafür Unterhaltsames oder halt also, was Puristisches, was dann authentisch ist.
Produktionsqualität ist zwar besser beim Dschungelcamp, aber ich glaube, sehr viel cooleres Format ist auf jeden Fall Seven vs. Wild, sehr viel echter und so. Aber es ist trotzdem irgendwie, ist nicht ganz meins zum Zuschauen, einfach nur. Deswegen kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Weißt du, wo ich mehr zu sagen kann? Feuerwerk, Silvester. So, wir hatten jetzt gerade Silvester.
Frohes Neues nochmal, falls wir es noch nicht erwähnt haben heute.
Was hältst du vom Feuerwerksverbot? Überall ist ja so, entweder irgendwie gefühlt, man liebt Feuerwerk oder man hasst Feuerwerk und es soll verboten werden. Die stille Mehrheit, der es irgendwie beides gleich ist, die hört man halt nicht. Aber wo sortierst du dich da ein? Hast du eine Meinung dazu? Soll man Feuerwerk verbieten oder nicht?
Boah, jetzt kommst du mir direkt mit so einem politischen Klopper hier. Du weißt, ich muss aufpassen, ich befinde mich in einem Minenfeld.
Ich komme nicht sofort durch, ich habe 12 Minuten gewartet. Also
kannst du das schon, stimmt allerdings. Aber ich versuche mal durch das Minenfeld, durch das Knallerbsenfeld hier mich durchzubewegen. Ich fand, als die Diskussion das erste Mal vor ein paar Jahren aufkam, fand ich es eigentlich ganz charmant, als die Idee mal war, es gibt ein großes Feuerwerk, das von den Gemeinden oder von den Städten irgendwie organisiert wird. Und das schaut man sich dann schön im Kollektiv gemeinsam an. Ich bin ja allgemein Freund von, die Menschen wieder zusammenführen. Und dann ist auch gut. Das ist auch heute noch so meine Meinung. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, ich habe mich auch gefreut, heute nachts um 12 irgendwie mit einem Gläschen Sekt auf dem Dach mir alles hätte schön angucken zu können. Fand ich dann auch schön. Aber Ich glaube, man denkt auch nochmal anders darüber, wenn man Tierhalter ist. Ich glaube, jeder Tierhalter hat dann immer nochmal grundsätzlich so das Gefühl oder tendiert eher dahin zu sagen, weg damit, weil die Tiere, für die ist es einfach immer ein Horror. Die werden sich auch niemals dran gewöhnen. Und ich habe halt immer noch meine Katzen vor Augen, die das ganz schrecklich fanden. Ich brauche es nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der sagt, das muss jetzt unbedingt verboten werden. Ich glaube trotzdem, dass das jetzt einfach auch eine unfassbare Verschwendung ist und so viel Freude bereitet mir das Knallen dann auch nicht, dass ich irgendwie sage, so, das wäre es mir wert. Aber wenn es anderen Leuten eine Freude macht, mein Gott, dann sollen sie halt ihre China-Böller aus dem SUV rausschmeißen, passt schon, ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, ich bin auch immer zwiegespalten bei dem Thema, weil auf der einen Seite ist es so eine absurde Verschwendung, weißt du, was da einfach nur verpulvert wird an Geld erstmal und was dann verpufft in Feinstaub, was du dann hier rausjagst. Also es ist halt wirklich, als ob du einfach ein riesiges Feuer machst, ohne dass es irgendwie aber erwärmen soll oder sonstige, sag ich mal, in Anführungszeichen sinnvolle Funktion, sondern einfach nur, dass es schön ist. Und ich finde, das darf man aber nicht unterschätzen, dass es schön ist, dass man viel daraus ziehen kann, Aufbruchstimmung ins neue Jahr, etwas Verbindendes für viele Menschen, so, das darf man nicht unterschätzen, weil wenn man alles einfach nur sagt, wozu muss man nicht haben und so weiter, dann sind wir, da hört der Mensch auf, verstehst du? Wir Menschen bestehen aus Sachen, die uns Spaß machen. Wir sind so weit eben in unserer Zivilisation, dass wir nicht nur überleben müssen, sondern uns Gedanken machen können, wie wir unser Leben für uns und unsere Mitmenschen gestalten wollen. Und dazu gehört halt eben auch sowas, potenziell zumindest, wie Silvester Feuerwerk. Deswegen, ich finde es echt schwer. Ich liebe es auch, an Silvester draußen zu sein und diese ganzen Raketen zu sehen. Ich finde das schon richtig cool.
Und deswegen meine ich, also wenn es dann aber einfach so ein kontrolliertes Feuerwerk wäre irgendwie, dann sieht man das ja auch und alle haben irgendwie Freude daran und vielleicht ist es sogar noch ein Stück geiler, weil es irgendwie, weißt du, dann überall in der Stadt so, keine Ahnung, aber so dieses, dass mir auf dem Weg zum Kiosk irgendwie 5 Böller vor die Füße geworfen werden und jemand mit einer Schreckschusspistole irgendwie mein halbes Ohr wegsprengt, so, das brauche ich auch nicht mehr, weißt du?
Warum aber, läufst du denn um 0 Uhr zum Kiosk?
Ja, weil die Pulli Schnaps leer ist natürlich. aber was ich eher so halt wie bei allen Sachen natürlich immer so ein bisschen schwierig, problematisch finde, ist halt, wenn es wieder so doch schon leicht extremistisch wird, wenn so Videos rumgehen, wieder irgendwie auf TikTok, Twitter, Instagram und Co. von Leuten, die sagen, ich habe nach 3 Jahren Corona-Stopp, ich lass mir jetzt hier gar nichts mehr nehmen, ich habe jetzt hier meinen kompletten Hartz-IV-Satz in 57 Kilo Schwarzpulver-Sprengstoff irgendwie investiert und ich werde jetzt hier alles, weißt du, wo es dann nicht mehr darum geht, was du gerade gesagt hast, und das möchte ich niemandem absprechen, wenn jemand super viel Freude daran hat, irgendwie ein paar Böller zu schmeißen, Raketen in die Luft zu jagen, dann schießt das in den Himmel, aber wenn es dann irgendwie ist, aus Trotz mache ich jetzt noch mehr und ich spreng jetzt alles, weil ich will damit irgendwie ein Statement setzen, dann finde ich es irgendwie ein bisschen quatschig auch einfach vielleicht nicht mehr so ganz angemessen. Wie muss ich auch so vorne diese Andrew Tate-Geschichte denken, das war für mich, also damit, das fand ich wirklich, das ist doch Karma.
Ich habe auch noch einen Vorschlag fürs Feuerwerk, deswegen kommen wir gleich dazu zurück, aber Andrew Tate, wie lustig ist es, dass der wegen seinen Pizzakartons da jetzt wohl angeblich deswegen festgenommen
wurde. Man muss es vielleicht nochmal kurz von Anfang an erzählen. Ich stecke aber auch nicht ganz so gut drin, deswegen verbessere mich gerne oder erzähl du es direkt. Ich meine nur, es wäre so gewesen, dass er eben nämlich auch hochnäsig irgendwie angeben wollte mit seinem Fuhrpark irgendwie. Also da geht es ja auch nicht mehr darum, jemand fährt gerne mit seinem Traumauto, sondern ich habe irgendwie möglichst viele geile Karren und will das irgendwie celebraten und mir ist alles scheißegal. Und guck mal hier, Greta Thunberg, die eben für das komplette Gegenteil kämpft und steht, was ich hier mache, und das irgendwie mit einem zynischen Kommentar irgendwie verbunden, ich weiß nicht mehr genau, was er getweetet hatte, hast du
das also erstmal, wer Andrew Tate überhaupt ist, für die kurze Zusammenfassung, genau. Für die es nicht wissen. Also einfach, ich würde sagen, der Prototyp Arschloch.
Ja.
Da hat man es eigentlich schon, ja. Frauenfeindlich, so das schlechteste Vorbild, was sich nicht nur deine Eltern, sondern wirklich jeder vorstellen kann. Aber der spielt eigentlich so mit der fragilen Männlichkeit und versucht mit einer ganz so komplettes Macho-Gehabe, Alpha, was auch immer, vor allem junge Männer dazu zu damit zu beeindrucken, dass die ihm folgen, sich wie er verhält, und dazu gehört vor allem dazu, Frauen zu unterdrücken, und dabei verkauft er halt irgendwie auch noch so richtig billige Kurse, wie man sozusagen richtiger Mann wird, mehr oder weniger. Und damit hat er wohl viel Geld verdient. Dann hat er aber auch noch Geld verdient, dass er früher ein bisschen Kickboxer war. Aber das ist wohl kein richtiger, das sind wohl nur Scheißgegner gewesen. Und der ist nicht so ein großer Kickboxer, wie er sich selbst darstellt. Und dann hat er wohl viel Geld verdient mit illegalen Geschäften und vor allem auch im Bereich Menschenhandel und Frauen entführt und für Webcams, Webcam-Streams missbraucht und so weiter. Also solche Sachen alles. Und deswegen war er auch unter schon länger unter Ermittlung in Rumänien, wo er sich aufhält. Und in Rumänien hält er sich deswegen auf, weil es die Gesetze dort weniger streng sind, hat er selbst mal online gesagt. Jetzt kam es eben dazu, ne? Er ist halt sehr mit seiner Art, er polarisiert halt gerne, weil er damit Aufmerksamkeit bekommt, und hat sich dann dazu entschieden, an Greta Thunberg eine Liste seiner Autos zu schicken auf Twitter. Hat gesagt, er hat das Auto, das Auto, das Auto, und die verbrauchen so viel. Und wenn sie die gesamte Liste haben möchte, soll sie ihm eine E-Mail-Adresse nennen, dann kann er alles dahin schicken, inklusive aller Schadstoffemissionen. Also fand er ganz lustig, und Greta hat dann drauf geantwortet, alles klar, please enlighten me, also bitte klär mich auf, bitte zeig mir die Weisheit.
Und E-Mail ist smalldickenergy@getalife.com.
Aber ich muss dazu noch sagen, ich fand es sehr lustig von der Greta. Ich glaube, jemandem wie Andrew Tate kann man am besten genau so begegnen.
Ja.
Aber, jetzt wieder kleiner Exkurs, ist das nicht Bodyshaming? Ist das nicht Bodyshaming, bitte? Warum ist das in Ordnung? Darf man sich auch über Small Tits lustig machen? Oder über dicke Bäuche? Oder über was auch immer so? Geht das?
Da hast du vollkommen recht, natürlich. Gerade als Betroffener muss ich natürlich sagen, hast du da auf jeden Fall einen Punkt. Ich sag aber so, gemessen an der Thematik und den Figuren, die hier aufeinander prasseln, kriegt Greta von mir trotzdem einen Pass. Also sie kriegt einen Pass dafür. Also ist okay.
Es gehört
also
zu den wenigen Momenten, wo das in Ordnung ist. Weil ich finde schon, dass das schon toxisch ist, wenn aus manchen Ecken halt häufiger mit diesem Small Dick Energy und sowas gemacht wird. Muss ja sagen, ich denke halt, meistens geht es ja irgendwie darum, zum Beispiel, dass irgendwas toxisch männlich ist und so weiter, wenn darüber geredet wird im Normalfall. Aber dem zu begegnen mit so etwas ist schon, finde ich, einfach die falsche Art.
Aber ich glaube, dass Greta auf jeden Fall das Potenzial gehabt hat, hätte ihn natürlich auch auf intellektueller Basis irgendwie auseinanderzunehmen. Ich glaube aber, dass das gnadenlos an der Zielgruppe vorbeigesaust wäre, weißt du, und dass sie sich deswegen Mittel zum Zweck auf das Niveau von Andrew Tate begeben hat und deswegen einfach dann, sag ich mal, zu so welchen Begrifflichkeiten gegriffen hat. Deswegen finde ich das in Ordnung. Klar, es ist hast du auf jeden Fall natürlich völlig recht.
Ich finde auch, von mir gibt es auch einen Pass. Es gibt einen Pass. Ich möchte nur einmal sagen, eigentlich finde ich das nicht in Ordnung, aber das war lustig, Greta, das war lustig.
Also gemessen auch daran, einfach zu was für einem Outcome es hier dann geführt hat. Und da finde ich, war es dann wert, dass es dann einmal diese Begrifflichkeit gab.
Ja.
Denn was ist dann passiert, Felix?
Der Tate hat ein Video gemacht als Antwort, hat sich sehr angegriffen gefühlt, hat ein ganzes Video aufgenommen, wie er bei sich in Rumänien sitzt und sich zwischendurch eine Pizza reichen lässt. Und das ist noch wichtig, denn es ist ein Pizzakarton von einem rumänischen Zusteller, rumänischen Pizzalieferanten. Und da sagt er dann unter anderem, sagt er erstmal du, selber, weil das ist ja die E-Mail-Adresse von Greta. Das heißt, die sagt, ah, super, dass du jetzt selber zugegeben hast, dass du ein Small Dick hast.
Ja, sehr schlagfertig auf jeden Fall.
Ach ja, genau, also ganz klasse Argumentation von Andrew Tate. Und dann sagt er eben, dass er nicht mal seinen Pizzakarton recycelt. Das war so ein bisschen neben viel anderen wirren Gelaber, so das, was dabei rumgekommen ist. Jetzt ist das Ding, dass die rumänische Polizeispezialeinheit schon länger ermitteln gegen ihn, wegen eben Menschenhandelvorwürfen und so weiter. Und die aber nie so genau wissen, wann er und auch sein Bruder irgendwie gleichzeitig im Land sind. Und deswegen wurde irgendwie in vielen großen Medien gestreut, ich halte es immer noch für ein Gerücht, war, als ob die Polizei darauf jetzt angewiesen ist, zu wissen, ob er da ist oder nicht. Aber irgendwie selbst in großen Zeitungen stand das, deswegen ist vielleicht ein gewisser Wahrheitsgehalt dabei. Anhand, dass sie eben diese rumänischen Boxen, Pizzaboxen hatten, wusste die Polizei wohl, dass sie jetzt da sind und hat direkt kurz darauf den Zugriff gestartet.
Das war ja der QR-Code, den darfst du ja nicht vergessen.
QR-Code war drauf auf der Pizzabox.
Ja, genau, darum geht's ja. Auf dem Pizzakarton war ein QR-Code und durch den konnten sie irgendwie dann herausfinden, dass er sich halt in Rumänien befindet, weil sie dann das irgendwie bei der Pizzeria angerufen und dann eben die Adresse, wo sie das hingeliefert haben und so weiter und so fort.
Oh, ich halte das für ein Gerücht, echt?
Ja, aber du siehst dick und fett diesen QR-Code, also ja, der war schon scannable.
Also die haben auf jeden Fall ihn schon mal vorher irgendwie geradet und Sachen durchsucht. Und das war auch ganz geil, weil Andrew Tate dann gesagt hat, nachdem er sozusagen von der Polizei in Rumänien durchsucht wurde. Und er hat dann gesagt, ja, seht doch, die haben keine Frauen gefunden, alles okay. Das war seine Verteidigung, dass sie keine Frauen gefunden haben bei ihm.
Fall gelöst.
Aber deswegen, ich glaube, die wussten eigentlich schon, wo er ist und so weiter. Deswegen, also ich glaube, dass es so ein bisschen ein geiler Zufall war eher, dass der Zeitpunkt so war mit dem Greta Thunberg-Sache und der Pizza und so weiter. Aber ich glaube, allein im Pizzakarton hast du erkannt, dass es halt eine rumänische Pizzeria war. Und wenn du halt sozusagen aus dem Ort da kommst, kennst du auch den Pizzakarton. Deswegen, ich glaube, die Geschichte wird heißer gekocht, als sie ist. Aber ist okay, weil die ist sehr, sehr lustig,
ja,
die Geschichte.
Also,
und man macht ja nichts Schlimmes irgendwie damit mit dieser möglicherweise falschen Information. Es ist einfach sehr, sehr lustig und sehr verdient, dass der nach diesem Schlagabtausch mit der Greta dann eben festgenommen wurde von der Polizei, eben aufgrund nichts irgendwie wegen Greta, sondern einfach wegen diesen Menschenrechts- oder Menschenhandelsvorwürfen. Und da gibt es auch ein Video von der rumänischen Polizei, wie er festgenommen wird und so weiter. Und wirklich, dieses Haus sieht aus, wie man sich das irgendwie, wie in GTA, wie eine Mission in GTA, wirklich. Als ob wir eine Mission in GTA machen und irgend so einen Drogenboss festnehmen wollen, läufst du da rein, alles mit rotem Neonlicht irgendwie. Also wirklich ein absurder Geschmack, was irgendwie Möbel angeht. Und da drin eben Andrew Tate und sein Bruder, die dann beide endlich festgenommen worden sind. Und jetzt wird ihnen da der Prozess gemacht. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe, die rumänische Polizei, Staatsanwaltschaft hat gut gearbeitet und haben gute Beweise da irgendwie für ihre Vorwürfe.
Tja, ja. Und wenn nicht, dann sehen wir ihn geläutert nach einem kleinen PR-Move in 2 Wochen wieder mit neuen Videos auf YouTube. Ja, okay. Wie kamen wir denn jetzt darauf eigentlich gerade?
Von Silvester. Ich habe immer noch
Silvester. Ja, stimmt, ja.
Ich bin ja immer noch bei Silvester dabei. Ja. Also, weil ich habe einen Vorschlag. Ich habe mir das gut überlegt.
Mit dem Knallen jetzt, ja?
Mit dem Knallen. Okay. Als ich auf Toilette war, da kam mir der Gedanke, weißt du, muss man mal nachdenken. Und dachte ich, komm, das ist doch die Lösung, dachte ich mir. Weil es gibt eben diese Pro-Punkte für das Feuerwerk, ne, dass das schön ist, wir haben es gerade eben schon genannt, dass es Menschen verbinden kann, dass man einfach mal Spaß haben kann, so, und dass man jetzt auch nicht jeden Spaß verbieten muss. Es gibt aber auch die Kontrapunkte, ne, Thema Umwelt, Thema, dass Leute auch Angst haben, dann nachts rauszugehen und zwar nicht nur um 0 Uhr, sondern eben den ganzen Abend, weil überall schon irgendwas in Großstädten, zumindest hier in Köln, abgeschossen wird und halt wirklich, weil hier stehen halt Jugendliche und schießen dann Raketen quer durch die quer durch die Straße. So, das ist einfach normal. Ich schätze mal, das passiert in den meisten Großstädten. Und das ist leider normal, weil es natürlich gefährlich ist. Und jedes Jahr passieren so viele Unfälle und Polizei muss ausrücken. Und
ich muss übrigens dazu sagen, dass ich das als Kind, als Jugendlicher auch alles gemacht habe. Also ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Seiten, wo ich damals an Silvester 2005 wirklich mir hier so einen Pfeilrucksack gebaut habe. Weißt du, wie nennt man denn sowas, wenn so Bogenschießen, weißt du, hatte ich die Raketen drin. Ich habe die Raketen wirklich bedient, wie eine Raketenwerfer. Habe die Straßen lang geschossen, habe damit auf Freunde geschossen, hab Böller in alle möglichen Richtungen geworfen. Auch Hände sind weggesprengt worden und keine Ahnung, also wirklich diese. Ich kenne aber auch jetzt die Welt des geläuterten Timmes, oder sag ich das geläuterte, sag ich mal, weiseren Timmes, des altklugen Timmes, des einfach alten Mannes. Des zerbrechlichen, des fragilen alten Mannes, der eigentlich nur seine Ruhe haben möchte und wie Mike Ehrmantraut in Breaking Bad in Ruhe sterben
also
möchte.
Also du durftest deinen Spaß haben, aber die neue Generation darf keinen Spaß mehr haben,
Nein. Ich habe ja nie gesagt, dass ich für ein Verbot bin. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur in Retrospektive, also meine persönliche Läuterung, es war vielleicht nicht die lustigste Sache, mit Raketen durch Häusergegenden, Häuserschluchten zu schießen und Autos irgendwie den Alarm auszulösen und sowas. Das brauche ich auch nicht
mehr. Hast du jetzt erkannt, 20 Jahre später.
Das habe ich jetzt nochmal in Retrospektive durch unser Gespräch nicht gerade erkannt. Oh, vielleicht war das nicht so nice. Tut mir leid, Herr Günther, dass ich ihn damals den Mercedes zerkratzt habe. Ja, aber sorry, ich hab dich gerade bei deinem großen
beim großen Vorschlag. Ich habe immer noch nicht angefangen mit dem Vorschlag, ne? Ich bin immer noch am drum rumreden gewesen. Aber ja, als Kind, als Jugendlich macht man auch dumme Sachen und da helfen manchmal nur Verbote. Nicht jeder ist gerade, wenn man noch jung ist, ist mündig und kann irgendwie gut seine Taten einschätzen. Deswegen mein Vorschlag, ja? Ein Kompromiss. Ich bin immer für Kompromisse.
Ich bin so gespannt.
Ein Kompromiss. Also, es ist weiterhin erlaubt, Feuerwerk zu verkaufen an Silvester. Ich bin nicht dafür, dass es nur ein großes Feuerwerk gibt, weil nicht jeder ist in einer großen Stadt, wo es auch ein großes Feuerwerk gibt. Das ist dann irgendwie so cool für Stadtbewohner und so, aber nicht für alle cool und auch hier in der Stadt, weißt du, hier ich aus meiner Wohnung und du aus deiner wahrscheinlich auch, sieht das dann, wenn hier am Dom oder Rhein ein Feuerwerk ist, aber in einem anderen Stadtteil siehst du es nicht. Nee, finde ich nicht so gut. Und ich finde auch, es ist ein besonderes Gefühl, wenn ganz viele Leute halt nachts sozusagen überall, siehst du, in der ganzen Stadt leuchtet es und überall, wo du hingehst, siehst du, die Leute begrüßen das neue Jahr. Ich finde es eine coole Tradition. Deswegen weiterhin Feuerwerksverkauf erlauben. Aber die Neuerung würde sein, bei meinem Vorschlag, es ist nur noch erlaubt, dieses Feuerwerk zu zünden von 0 Uhr bis 1 Uhr an Neujahr. Du darfst nur noch ab 0:00 dein Feuerwerk zünden und auch nur für eine Stunde bis 1 Uhr. Nur dort darf Feuerwerk gezündet werden. Und jetzt sage ich dir, was diese kleine Änderung für riesige Auswirkungen hat. Erstmal, der ganze Abend davor ist ruhig. Ganze Silvesterabend ist ruhig. Nirgendwo darf irgendwas geböllert werden. Keine Raketen, keine Böller. Das heißt, für Tiere, für alle Menschen auch, die nicht so gerne Knalle hören. Und Kinder und so weiter, ist es einfach ein ruhiger, normaler Abend und alle können sich freuen in Vorfreude, also zumindest die Bock drauf haben, haben die große Vorfreude bis 0 Uhr. Um 0 Uhr dann, wirklich um 0 Uhr, geht alles los. Und das ist ja für mich auch dieser wichtige Moment an Silvester, wenn das neue Jahr beginnt, weißt du, das ist mir so wichtig, es ist ja nur ein Symbol und wenn wir jetzt irgendwie ein paar Stunden weiter irgendwie in London wären, dann wäre es sozusagen eine Stunde verschoben. Deswegen ist ja einfach komplett praktisch eh ausgedacht, wenn das neue Jahr angeht, weil je nachdem, wo du auf der Welt bist, ist es auch ein anderer Zeitpunkt. Aber trotzdem, ich finde symbolisch ist es so nice, dass wir dieses 0-Uhr-Ding haben und man am besten halt umgeben ist von Freunden oder Familie und man dann gemeinsam das neue Jahr beginnen kann und sich irgendwie anstoßen kann und halt Feuerwerk beginnt überall. Deswegen finde ich das wichtig und wenn es erst um 0 Uhr losgeht, ist dann auch alles um 0 Uhr. Das ist doch dann das schöne Moment, wenn es dann losgeht. Jeder hat genug Zeit, bis 1 Uhr dann alles zu verschießen, was er haben möchte, was auch dazu führt, dass die Leute potenziell weniger Feuerwerk kaufen, weil du hast ja nur eine Stunde Zeit, es abzuschießen. Du kannst nicht den ganzen Abend Sachen abschießen.
Und was ist, wenn dann nochmal ein paar Leute rumgehen und um 1.05 Uhr dann einen Böller hinschmeißen? Dann kommt die
Polizei.
Okay.
Wenn irgendwo ein Jugendlicher sich eine Rakete snackt und die am 1.1. Um 15 Uhr nachmittags abschießt, ja, oder einen Böller auf einen zugefrorenen See wirft, was wir früher gemacht haben,
das war
dann
geil.
Ist das halt so, weißt du, es geht jetzt nicht darum, dass wir hier einen Polizeistaat aufbauen oder sowas, ja, aber es ist einfach verboten und deswegen werden es die allermeisten nicht machen.
Aber
und
ist, es nicht, die ist paar es nicht schon so, ist es nicht eigentlich schon so, dass das geknallt werden darf nur am 31., aber es doch am 28. hier schon losgeht? Also ich meine, dass, das, dass wir doch eigentlich schon eine Gesetzgebung in diese Richtung haben, mit einem...
Nein, es darf... offiziell in Deutschland vom 31. Dezember bis zum 1. Januar um 0 Uhr geknallt,
ja,
genau, werden.
Ja, aber das
also eigentlich
aber
sozusagen...
Ab 31., aber geknallt wird schon am 28., 29., ich habe es auch die letzten Tage hier mitbekommen. Also es hält sich da ja,
ja aber
auch schon
viel weniger, komm, am 30., am 30. passiert es nicht. Das meine ich eben, am 30. natürlich ist es ein bisschen nervig, dass so ein paar Sachen abgeschossen werden und vielleicht sollte man manchmal ein bisschen härter dagegen vorgehen, aber grundsätzlich passiert da ja jetzt nicht so viel.
Weißt du? Also ich finde, das ist an sich eine gute Idee. Was ich aber die ganze Zeit dachte, als du das erzählt hast, ist, dass du eigentlich recht hast damit, wie schön es wäre, wenn alles wirklich erst um 0 Uhr passiert.
Ja.
Weil ich auch gestern gemerkt habe, also erstmal hier in Köln, finde ich, war sowieso verhältnismäßig wenig los. Also da habe ich krassere Jahre schon mitbekommen. Und weil es aber vorher schon die ganze Zeit irgendwie losging, war dann der Impact um 12 gar nicht so stark.
Ja,
also,
ja, fand ich auch. Es war schon nochmal ein bisschen mehr hier um 12.
Klar, natürlich.
Aber
nicht so, dass
du jetzt
dachtest, wow. So, es hat, ja, hat sich irgendwie langsam gesteigert und dann nochmal irgendwie so, ne? Und das fände ich halt wirklich geil, wenn eigentlich komplette Stille herrscht. Und alle zählen, weißt du, an den Händen halten sie sich fest, die ganze Familie, Freunde, Ehepartnerinnen. Und dann 10, 9, 8, 7, die Hasen und Katzen und Hunde können sich die Ohren zuhalten und dann geht es eine Stunde lang einfach den kompletten Abriss. Übrigens, früher, mein damaliger Stiefvater, der hat immer, auch vermutlich hochgradig illegal, aus China so einen riesigen Ring. Lass den mal bestimmt irgendwie ein Meter sein, oder wenn nicht sogar mehr, hat den immer schön aufgehangen an so einem Flock oben und dann kam die ganze Nachbarschaft vorbei, dann hat er dieses Ding gezündet und 15 Minuten lang war wirklich Weltkriegsstimmung in dieser Nachbarschaft. Das war ein Spektakel sondergleichen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das vielleicht sollte man sowas dann auch verbieten in Zukunft.
Ich weiß noch nicht, ob das erlaubt ist, ehrlich gesagt.
Nee, das war vermutlich
so ein riesiges Feuer zu machen, ist auch normalerweise verboten. Das hat ja gar nichts mit Feuerwerk zu tun, was da verkauft wird.
Das war einfach eine Explosion. Das sind wirklich, ja, das ist einfach nur laut. Laute Explosion. Ja.
Aber ich verstehe halt schon diesen Zweck von riesigen Feuern. Ich war ja auch mal beim Burning Man Festival, mhm, was schon der Name sagt, da wird am Ende ein riesiger Mann verbrannt.
Also aus Holz, muss man dazu sagen.
Nein, sie hat immer der größte Besucher ausgesucht und in die Mitte gestellt am Ende. So, das war's. Aber das ist ein riesiges Festival in der Wüste in Nevada, in den USA. Ganz, ganz so ein bisschen hippie-mäßig, alternativ, sehr links. Und da geht es auch darum, dass am Ende die Wüste, in der das stattfindet, ist wirklich nur Wüste. Das Festivalgelände ist in einer, so wie ein Salzsee, ich glaube, es ist kein Salzsee, aber so ein riesiges Plateau einfach, mhm, nur in der Wüste. Und das Ziel ist es, das Gelände am Ende sauberer zu verlassen, als man gekommen ist. Und das wird auch wirklich extrem ernst genommen. Also selbst die Leute, die rauchen, die Kippen halt haben und Zigarettenasche und sowas, alles wird eingesammelt. Immer von allen Leuten selbst. Das wird dann richtig also jeder muss sich einfach drum kümmern. Und auf dem ganzen Festival gibt es auch kein Geld, du kannst nichts kaufen, du kannst nur tauschen. Und alles basiert so auf, hey, ich bringe was Cooles mit und dann können wir es zusammen irgendwie teilen. So, und dann kommen Leute halt mit riesigen Trucks und bauen irgendwie ganze Clubs auf, die alle ohne Eintritt sind und kostenlos werden Getränke ausgeschüttet und sowas, mhm, ausgegeben. Also es ist cooles alternatives Festival. Und da war ich mal 2016. Und da wird eben am Ende auch dieser riesige Burning Man abgefackelt. Und das ist ja auch, habe ich mir auch gedacht, was da alles an Asche einfach passieren muss. Weil es ist wirklich ein riesiges Ding, weil es ist wie eine riesige Skulptur, wie der Koloss von Rhodos.
Ui.
Und,
meinst du, der wurde auch damals einfach abgebrannt? Bei so einem
ich schätze,
antiken
oder?
Burning
Man
Event?
So, der Koloss von Rhodos ist doch eines der 7 Weltwunder.
Ja.
Aber war der aus Stein oder so? Dann kannst du ihn ja nicht abfackeln.
Ja, aber gesprengt wurde der. Da hat jemand, wie gesagt, komm, machen wir mal lustig hier. Das war eigentlich, das war der Prototyp von der Freiheitsstatue. Eigentlich wollte man nur so ein kleines, fest installiertes Feuer irgendwo anbringen. Aber es war halt so viel Schießpulver, weil das noch alles irgendwie so neu war. Und es kam irgendwie gerade aus Asien rübergeschwärmt. Und dann dachten sie, ja komm, dann hau mal da eine Tonne rein, das wird schon passen. Und dann haben sie einfach den Koloss gesprengt, auszusehen.
Also ich habe gerade geguckt, der war wohl aus Bronze, der Koloss von Rhodos, gegossen. Yeah. Und er war irgendwie bis zu 35 Meter hoch, 12 Jahre lang gebaut, bis ungefähr so 300 vor Christus. Und da stand eben so einfach so ein riesiger, stell ich eine riesige 30 Meter hohe Statue vor, mit gespreizten Beinen und zwischen den Beinen durch, bist du halt nach Rhodos reingefahren.
Und, aber ich sag mal so, wer entscheidet eigentlich, was ein Weltwunder ist und was nicht?
Das ist eine gute Frage. Wer hat das damals entschieden? Yeah. Das muss doch irgendjemand, ist bestimmt irgendwie so ein altes Buch und irgendjemand hat es einfach entschieden, wer das ist, oder? Oder hast du ein Lied? Weißt du, was da los ist?
Ich weiß es nicht. Nur haben die Personen, die das entschieden haben, denn auch wirklich den Koloss gesehen? Weißt du?
Ja, das, wahrscheinlich, das stimmt. Ich glaube, es gibt die neuen Weltwunder, es gibt die alten Weltwunder. Ich hau jetzt alles so Wissen raus, was ich so als Zehnjähriger in meinen Felix Wills Wissen-Bücher gelesen hat. Wie heißen diese Bücher noch? Hattest du die auch? Die hatten so irgendwie so ein blaues Ding.
Was ist was, meinst du?
Ja, was ist was?
Rotes Logo auf weißem Grund und wir waren großartig. Großartig.
Also die Liste der 7 antiken Weltwunder, habe ich gerade gegoogelt, die geht zurück auf den Schriftsteller Antipatros von Sidon, der im 2. Jahrhundert vor Christus lebte. Und der hat das wohl irgendwie einfach mal so eine Liste gemacht. Yo, Bro, das sind die Weltwunder. War so ein Influencer praktisch, hat so eine TikTok-Liste gemacht und hat gesagt, das sind die Weltwunder. Die hängenden Gärten von Semiramis, die Pyramiden von Gizeh, der Koloss von Rhodos. Der Tempel der Artemis in Ephesos, der Leuchtturm von Paros, genau, die Zeusstatue des Phidias und Grab des König Mausolos zu Halikarnassos. Ich kenne ja nichts davon, bis auf den Koloss von Rhodos und die Pyramiden. Kennst du? Die hängenden Gärten wusste ich noch, weil ich mir damals als Kind gedacht habe, hä? Das sind einfach halt so Gärten an einem Hang, so her, was ist denn das Krasse daran jetzt? aber ansonsten so, das ist...
Ich habe gerade gesagt, der Turm von Babel, aber das gehört gar nicht dazu, ne?
Ach so, nee. Ich dachte, du hast irgendwas von Paros gesagt, deswegen habe ich
was ist denn der Turm von Babel nochmal?
Der Turm von Babel war doch, es war da nicht
die Bibel,
die Bibliothek, deswegen auch Babel, weißt du?
Ja, klar.
Und übrigens durch ein Erdbeben ist der Koloss von Rhodos kaputt gegangen.
Ja, diese verdammten Erdbeben.
Immer verdammten Erdbeben.
Diese verdammten Erdbeben.
Und das ist auch einfach nur, weißt du, wie der Photoshop, Clickbait und so weiter. Koloss von Rhodos hatte wohl auch gar keine gespreizten Beine, wie in der Erzählung, durch die man durch in den Hafen reingefahren ist.
Heute auch undenkbar.
Sondern die waren geschlossen. Also einfach wieder mal eine Übertreibung. Einfach eine Übertreibung mal wieder gewesen. Und das war wohl auch einfach nur in einem Epigramm, in einem kurzen Gedicht. In einem kurzen Gedicht, das muss man mal kurz sagen. Der hat einfach ein kurzes Gedicht gemacht und hat sozusagen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der bewohnten Welt bezeichnet. Und da habe ich heute erst vorhin irgendwas drüber gelesen. Da hat sich jemand gefragt, was werden wohl in 1000 Jahren Leute über unsere Zeit denken und wissen überhaupt, was bleibt denn übrig von unserem Wissen, weil wir alles digital speichern eigentlich. Wir können jetzt keine Tonscherben oder Steine mit eingezeichneten Sachen irgendwie in Zukunft finden von uns. Wie wird unser Leben dann überhaupt übermittelt bleiben? Und da war die Antwort dann eigentlich relativ simpel. Ja, ich glaube, es war Explain Me Like I'm 5 oder so auf Reddit, dass wir ja schon einiges extra aufbewahren und immer wieder kopieren, auch auf neue Datenträger und manche Sachen ja extra auf sehr langlebigen Datenträgern machen und irgendwelchen Minen einschließen und bunkern, damit wirklich für die Nachwelt irgendwas da bleibt. Also unsere Generation ist mit die erste eigentlich jetzt hier in den letzten, in der ganzen Menschheitsgeschichte, die aktiv versucht, Sachen aufzubewahren im großen Stil für die Nachwelt. Und alles, was wir aber aus der Vergangenheit wissen, ist nichts, weil irgendwie so viel da aufbewahrt wurde, sondern weil irgendwie zufällig Sachen gefunden wurden. Zufällig wurden irgendwelche Aufzeichnungen gefunden und dann wurde auch zufällig irgendwie dieses 7-Weltwunder-Gedicht gefunden und irgendwie ist das dann halt zu so einem weltweiten Ding geworden, dass die Leute gesagt haben, ach, das waren die 7 Weltwunder. Obwohl das nur auf einen Typen zurückgeht, der so ein paar Sachen gesehen oder erzählt bekommen hat.
Aber da sehe ich gar kein Problem, weil ich meine, die Welt ist ja heute kleiner als noch vor 2000 Jahren und ich sehe kein Szenario, außer jetzt durch einen Weltkrieg und einen intergalaktischen EMP, der gezündet wird und alle elektronischen Devices irgendwie zerstört, warum irgendwann diese Informationen nicht mehr verfügbar sein sollten. Also deswegen,
Atomkrieg?
Ja, habe ich ja gerade gesagt. So, das wäre natürlich die einzige Ausnahme. Aber wenn das nicht stattfindet und wir trotz Kriegen es auch geschafft haben, irgendwie tausende Jahre alte Bücher irgendwie heute noch aufzubewahren im Originalzustand, dann werden wir es, glaube ich, auch schaffen, irgendwie noch den DVD-Rolling von Felix Abiturfeier zu halten. Ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so das Problem.
Ja, es geht ja
sogar. Die Frage ist ja, wie wichtiger die Frage ist, die viel wichtigere Frage ist ja vor allem einfach, wie viel Information erträgt der Mensch eigentlich? Wie viel Information braucht der Mensch eigentlich? Und ob es da nicht irgendwann einfach mal, und da kommt den Bogen zu schließen zum Feuerwerk, ist nicht irgendwann mal die große Purge gibt, wo man sagt, so, Jahr 2500, lass mal jetzt einfach alle Informationen, die wir bis hier gesammelt haben, lass die einfach mal in den Weltall schießen. Lass die einfach mal raus. Jeder bringt irgendwie was mit und dann kommt der Abiturfilm.
Nee, da kommen wir jetzt zu mal. Jetzt können wir meine Hausaufgabe endlich mal machen. Jetzt kann ich meine Hausaufgabe machen. Die ist jetzt auch schon echt alt, deswegen bin ich nicht mal ganz im Thema drin, aber ich glaube, ich krieg's noch hin. Mit ins Weltall schießen. Weil das ist nämlich genau das Stephen Hawking-Thema, über das ich ja meine Hausaufgabe machen sollte, die jetzt auch wieder regelmäßig bei jeder Folge gemütlich nachsitzen, jetzt auch gemacht wird, meine Hausaufgabe. Aber kurz noch dazu, weil ich muss meinen Punkt von vorher noch zu Ende bringen. Bunker. Es gibt sogar Bunker, in denen Saatgut, also von irgendwie wichtigen Pflanzen und so weiter, irgendwie gesichert wird, auch für den Fall eines Atomkriegs, dass die ganze Welt zerstört wird und so weiter. Alles Mögliche wird gespeichert und ist, find ich richtig spannend, dieses ganze Thema. Muss ich vielleicht auch mal eine Hausaufgabe zu machen, aber mache ich wann anders. Und eine Sache wollte ich noch nicht vergessen, zu meinem Vorschlag mit von Silvester, man darf nur von 0 Uhr bis 1 Uhr. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist. Ich glaube immer noch, wenn es ein klares Verbot gibt, vorher zu zündeln, sieht der Himmel ganz anders aus. Natürlich wird es ein paar Leute geben, die eine Rakete abschießen. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass nicht der ganze Himmel schon voll ist ab 18 Uhr oder wenn die Sonne untergeht. Und ich glaube, da kann es viel helfen. Und dadurch wird eben weniger auch überhaupt gekauft an Feuerwerk. Und damit ist auch für die Umwelt viel besser. Und das ist wieder der Kompromissding. Es wird zwar noch Feuerwerk gemacht, aber die Masse reduziert sich deutlich und damit ist allen schon mal viel geholfen und alle haben aber trotzdem einen netten Kompromiss. Kannst du da zustimmen, Bergi, oder habe ich da irgendeinen groben Denkfehler drin?
Nee, ich leite es jetzt direkt mal weiter an Herrn Krischer, unseren Umweltminister, und dann wird er sich darum kümmern ab 2023.
Ach, okay, kommen wir zu meiner Hausaufgabe, mein Lieber, ja? Stephen Hawking. Ja. Du kennst Stephen Hawking. Für alle, die ihn nicht kennen, es war ein begnadeter Astrophysiker. Er hatte wohl ein IQ von 160, also hochbegabt. Er hatte die Krankheit ALS, die kennen vielleicht die Leute von euch, also vielleicht kennt ihr es auch irgendwas aus eurem Umfeld. Oder aber auch, weil es diese Ice Bucket Challenge. Ja, genau, Ice Bucket Challenge. Die wurde damals gemacht, um Aufmerksamkeit für diese Thematik und für die Forschung dagegen zu sammeln. Aber das ist eigentlich eine Nervenkrankheit, wo man halt nachher seinen ganzen Körper einfach gar nicht mehr kontrollieren, nicht mehr bewegen kann. Oder habe ich das richtig zusammengefasst? So, um es ganz grob in einem Satz zu sagen, die Krankheit ALS?
Du warst gerade weg, sorry.
Ich habe gesagt, habe ich die Krankheit jetzt? ALS, habe ich das so richtig gesagt? Hörst du mich? Hallo?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt nicht komplett die Beschreibung bekommen, aber Nervenkrankheit und keine Kontrolle mehr über den Körper, das war bis hierhin korrekt.
Gut. Ist auch nicht Thema meines Vortrages. Also ich erwarte auch eine Note am Ende meines Vortrages, ne? Ob ich dann gut vorgetragen habe und so weiter. Naja, er hat auf jeden Fall, trotz dieser Krankheit, hat er weitergearbeitet und ist eigentlich wahrscheinlich im Mainstream noch bekannter dadurch geworden, weil er halt dann im Rollstuhl saß und praktisch nur noch mit dem Sprachcomputer reden konnte überhaupt. Aber all das hat ihn nicht gehindert, wirklich krasse Sachen weiterhin zu erforschen und dem Mainstream bekannt zu machen. Also er hat auch viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Eine kurze Geschichte der Zeit, sehr zu empfehlen. Geht auch um schwarze Löcher und sowas alles.
Hast du es gelesen?
Ja. Habe ich sogar hier im Schrank drüben. Bringt jetzt nichts im Podcast, es zu holen, aber ist eins der wenigen Bücher, die ich sogar in echt immer noch hier habe. Ich habe irgendwann aussortiert meine Bücher, weil ich auf E-Books umgestiegen bin und habe dann nur noch so gedacht, okay, aber das will ich behalten und das will ich behalten, weil das sind irgendwie coole Bücher für mich gewesen. Sieht auch im Schrank gut aus. Und es sieht gut im Schrank aus, genau. Und da gehört auf jeden Fall auch eine A Brief History of Humankind, heißt es, glaube ich, im Original.
Ja.
Gehört auch dazu. So, aber
und vor allem hat er aber auch trotz dieser schweren Krankheit hat er einen unfassbar coolen Umgang damit gehabt. Er war auch immer mal wieder irgendwie, hat einen Gastauftritt in Star Trek gehabt. Wie Felix hat ja gerade schon gesagt, konnte sich nur über diesen Computer verständigen. Deswegen auch dann irgendwie in Science-Fiction-Serien wie Star Trek eben dort ein Cameo gehabt. Aber auch in Simpsons oder anderen Serien. Also er hat ja, sehr, sehr, sehr dazu beigetragen, diese Krankheit irgendwie an den Menschen heranzuführen, an die Menschen. Aber auch humoristisch. Auf das, was du durch, gerade durch Humor schaffst, ist ja auch so eine Berührungsangst irgendwie zu nehmen, ja, weißt du? Und das, ja.
Er war der perfekte Botschafter wahrscheinlich für total, Astrophysik.
Ja. So ein bisschen wie Michael J. Fox auch für Parkinson.
Man braucht halt diese populären Figuren, um es im Mainstream irgendwie, um es vielen Leuten auch irgendwie so bekannt zu machen. Meine Thematik heute geht aber gar nicht um ihn, also ich möchte gar nicht eigentlich ihn jetzt vorstellen, sondern es geht darum, dass es dieses Projekt gibt, ne, wie du gerade gesagt hattest, mit Sachen ins All zu schießen, irgendwie Informationen. Das gibt es ja wirklich. Also wir haben ja wirklich, ich glaube, mindestens zweimal irgendwie so eine offizielle Mission,
Voyager.
Datenpakete genau ins ferne All geschickt, wo Sachen drauf sind, wie zum Beispiel wie so ein Mensch aussieht. Also wie ein Mensch, so strichmännchenmäßig so. Das sind wir. Das ist da zum Beispiel drauf. Und es ist so ein Code aus Nullen und Einsen, also der ist binär. Und da hofft man, dass irgendwelche außerirdischen Lebensformen den vielleicht in entziffern könnten. Und darin eben unter anderem die Umrisse eines Menschen, so strichmännchenmäßig, aber auch unsere DNA grob und unser Sonnensystem als eine Art Karte. Dass man irgendwie so weiß, so hier sind wir, wie so eine Schatzkarte. Also wirklich, wie man sich es im Piratenfilm vorstellt, Jack Sparrow findet eine Schatzkarte und reist dann dahin. So, und das haben wir Menschen ins ferne All geschickt. Erstmal Frage an Herr Bergmann, wie findest du das? Findest du das gut und richtig, dass wir da sowas rausschicken, so das sind wir Menschen und hier sind wir zu finden, ja, kommt vorbei?
Ja, ich musste da eben schon, aber im Vorfeld, als ich erstmal über Dinge ins Weltall schieße, musste ich auch sofort an diese goldene Platte, ist das ja, denken und habe mir auch gedacht, ob wir uns da nicht damals echt ins eigene Bein geschossen haben, weil wie du da gerade schon gesagt hast, es sind dort anatomische Daten drauf, es sind dort geografische Daten drauf, wir haben denen sofort erklärt, auch wie unsere Sprache funktioniert, natürlich sehr minimalistisch, aber trotzdem Bilder von historischen Figuren, die wissen, dass es die Weltkriege dann gab, die wissen, was für Musik wir hören. Klar, natürlich alles irgendwie, ich weiß nicht, wann war das, 70er Jahre, glaube ich. Also einen Trap-Track werden sie darauf jetzt nicht finden. Aber es wäre auch lustig, eigentlich nochmal so eine abgedatete Platte, statt Wagner, Moneyboy, weißt du? Das fände ich auch ganz cool. Ja, mal gucken. Also ich bin der absolute Verfechter dafür zu sagen, dass wir auf jeden Fall den Kontakt noch erleben werden, wir zwei auch, ganz im Speziellen mit Außerirdischen. Und dann können wir sie ja mal fragen, wie das damals war, diese Platte zu erhalten und ob es geholfen hat.
Es wurde auch schon auf jeden Fall beim Verschicken der Platte, gab es auch große Diskussionen darum. Der deutsche Paläontologe Heinrich Karl Erben hat sogar gesagt, das ist eine riesige Lüge, die ins Weltall geschickt wurde, weil es sehr einseitig ist, was wir da ins Weltall geschickt haben. Weißt du, so ein praktisch so ein Instagram-Filter von dem, was wir Menschen sind, wurde da
ins Weltall geschickt. Eigentlich so ein Tinder-Profil. Eigentlich hat man so ein Tinder-Profil ins Weltall geschickt. Das Tinder-Profil der Erde.
Da sitzt einfach so ein außerirdischer Kolumbus irgendwo, swipet so durch die Raumsonden, die durchschwirren und sagt so, ah, das sieht nicht so geil aus, dass sie nicht sogar als auf den Planeten fliegen wir hin und invaden den mal. Aber ja, es ist eben, er hat argumentiert, dass halt keine Bilder von menschlichen Problemen wie Krieg, Hunger oder Armut zu finden
war
sind.
War das so? Aber war da nicht, waren da nicht, ich meine, da wären auch Bilder gewesen, zum Beispiel von Konzentrationslagern.
Echt?
Ich meine schon, ja.
Also ich rede von der original Golden Record, die mit der Voyager ins All geschickt wurde.
Aber
da,
vielleicht,
dazu kam die Kritik. Vielleicht hat man das dann die Kritik sich zu Herzen genommen
ja.
Und dann später auch irgendwelche weiteren solchen Sachen.
Aber eigentlich macht das auch keinen Sinn, was ich sage, weil das ist ja dann auch, also wenn wir wirklich mal davon ausgehen, dass es ein Tinder-Profil ist, dann ist natürlich auch nicht das Beste, also ich würde ja auch bei Tinder jetzt auch kein Bild von meinem Hämatom am Penis irgendwie hochladen, so, also ohne jetzt, um Gottes Willen, das mit Kriegszuständen zu vergleichen zu wollen, aber um in der Analogie zu bleiben. Ja, ich glaube, hier habe ich mich gerade richtig in den Nesseln gesetzt mit der Aussage, aber egal, mein Gott.
Auf jeden Fall ist es halt schon der Sinn von diesen, also ich meine, die haben eigentlich noch Sekundärfunktionen, irgendwelche Sachen zu erforschen, an denen sie vorbeifliegen, irgendwie so für entfernte Planeten und so weiter und davon Bilder zu liefern, aber es ist eben auch ein Zweck von denen, dass wenn sie dann irgendwie unser Sonnensystem verlassen haben, ne, weil das ist ja das Geile bei solchen Raketen, die brauchen eigentlich auch keinen richtigen Treibstoff, also du am Anfang halt, du schießt die hoch und wenn es dann halt Sonden sind, die im Weltall dann sind, die haben einfach diese Anfangsgeschwindigkeit. Und dann treiben die unendlich weiter, weil es ja keine Reibung gibt, weil das Weltall ja praktisch, theoretisch glaube ich, gibt es irgendwie minimal irgendwelche Sachen potenziell immer mal wieder, aber praktisch gesehen ist sozusagen nichts im Weltall und deswegen gibt es auch keine Reibung. Und deine Bewegungsenergie wird nicht in Reibungsenergie und Wärme umgewandelt, sondern du schwebst unendlich weiter. Also du stößt dich ab und dann geht es unendlich lang weiter. Und das heißt, sie können potenziell, ohne nachzutanken oder irgendwas, bis in die Unendlichkeit weiterreisen.
Das ist übrigens, ganz kurz, das ist übrigens immer so eine große Angst von mir. Ich habe manchmal, ich vielleicht kenne das ein paar, aber manchmal denkt man ja so, krass, wenn ich mich jetzt teleportieren könnte. Und dann denke ich immer so, automatisch so diese Genie-Assoziation, dass vielleicht es gerade wirklich so dieses kleine Zeitfenster gibt, in dem ein Wunsch möglich ist, wenn man ihn ausspricht. Und denke ich so, was ist, wenn ich das jetzt aber so scherzhaft mache, aber das ist gar nicht meine bewusste Wahl. Und ich denke in dem Moment ans Weltall. Und dann stelle ich mir immer vor, wie ich plötzlich ins Weltall teleportiert werde und da halt rumschwebe. Also ich habe im besten Fall trage ich einen Anzug, weil sonst würde ich sofort erfrieren. Das heißt, ich habe noch wieder einen Anzug und kriege ich das dann mit. Also diese Vorstellung, auch in Filmen wird das ja ganz oft mal gezeigt, wie irgendjemand von irgendeiner Raumstation weggeschleudert wird und dann durch das leere Weltall treibt. Absolute Horrorvorstellung. Noch lebendig und bei Herr meiner Sinne irgendwie durchs Weltall zu schweben. Klar, irgendwann wirst du verhungern oder erfrieren oder whatever, wenn die Geräte da ausgehen. Aber das ist für mich mit einer der schlimmsten Vorstellungen in diesem riesengroßen Nichts, dem Planeten Erde immer kleiner werden zu sehen. Ich weiß nicht, wie es gemeint ist. Leute, es ist 1. Januar, ich bin noch nicht so ganz so.
Aber weißt du, was auch schlimm ist, stell dir vor, du bist irgendwo auf einer Raumstation oder so ohne Schwerkraft. Und du bist genau in der Mitte dieser Raumstation und stehst still und kommst an keine Wand und nichts ran. Dann schwebst du in der Mitte dieser Raumstation und du denkst vielleicht, du kannst jetzt ja einfach irgendwie schwimmen oder sowas praktisch. Aber nein, da ist auch nichts. Du kannst dich nicht fortbewegen. Du bist sozusagen im Raum, kannst dich drehen, strecken, wie du willst. Dein Körperschwerpunkt bleibt genau in der Mitte.
Ja, aber
und du kommst nirgendwo hin.
Na klar.
Nein, das geht nicht. Also ich glaube, das gibt, hab ich ein Video letztens gesehen von einem Astronauten, der genau das gemacht hat, so genau in die Mitte vom Raum gegangen. Und du musst dann halt irgendwelche Sachen werfen, die du anhast, so Klamotten. Und dann die Rückstoßenergie davon, weil du wirfst sozusagen was weg und dann hast du so eine Art Rückstoßenergie. Und dann ganz langsam bewegst du dich und kommst wieder an die Seite vom Raum, wo irgendwie ein Reling ist, wo du dich dran festhalten kannst.
Oh, stell ich mir gerade vor, wie diese Podcast-Folge in 100 Jahren gehört wird von jemandem, der den Mars kolonisiert hat und seit 15 Monaten hört er unseren Podcast, kommt jetzt bei dieser Folge an, schwebt auch seit 15 Monaten in der Luft mit in der Mitte des Raumes und erfährt jetzt durch dich gerade, ich muss einfach meine Kleidung ausziehen und die werfen.
Ja, der bekommt
gern geschehen.
Ja. Ach ja, auf jeden Fall, das ist daran muss ich gerade denken, als du davon erzählt hast, dass du durchs Weltall schwebst. Weil ne, das kann dir selbst, wenn du nicht irgendwo im Weltall, sondern in einer Raumstation bist, kann das schon zu Problemen führen, wenn man keine Schwerkraft hat.
Ja, das stimmt. Aber du wolltest eigentlich immer noch von dem Raketenstart schicken. Ich durch gerade.
Ja, und zwar hat Stephen Hawking das auch stark kritisiert. So, und jetzt kommt wieder der Bogen zurück. Mhm. Stephen Hawking hat das stark kritisiert, dass wir Sachen losschicken, weil er argumentiert, dass wenn eine fremde Zivilisation diese, also Aliens, diese Information irgendwo findet und technologisch so weit entwickelt ist, dass sie auch diese Information benutzen könnten, um sozusagen zu uns zu reisen mit irgendeinem superschnellen Raumschiff oder sonstigen oder einer Raumzeitverkrümmung und dadurch irgendwie durch, was auch immer. Wenn die so weit entwickelt sind, dann sind die uns so weit überlegen, dass wir nur Nachteile davon haben könnten, weil die uns entweder halt, also entweder sie lassen uns in Ruhe, wenn sie nett sind, oder sie beuten unseren Planeten aus, kommen zu uns hin und machen genau das praktisch, was vielleicht auch die Europäer mit ihren Kolonien gemacht haben, als sie zum Beispiel dann als die Europäer unter Kolumbus dann nach Amerika gekommen sind und die Ureinwohner, die Natives da ausgebeutet haben. Und genau sowas würde dann eben mit der ganzen Erde passieren, weißt du? Da würden so irgendwelche fremden Aliens würden einfach kommen und uns entweder einfach sofort alle töten oder uns irgendwie ausbeuten für Arbeitskraft. Und vielleicht, weißt du, vielleicht gibt es irgendein Material irgendwie, vielleicht haben die kein Eisen oder so auf ihrem Planeten und dann wollen das alles von der Erde holen.
Vielleicht gibt es da kein Bubble Tea.
Solche Sachen.
Ja. Ja, ist mir ein bisschen zu pessimistisch, aber finde ich geil. Also finde ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es zu einem Kontakt kommen würde, dann fände ich es doch eigentlich spannender, wenn es irgendwie einen Angriff gibt, als dass sie irgendwie händeschüttelnd uns neue Technologie bringen, die wir dann ja eh nicht zu nutzen wissen. Und dann machen wir irgendwie, dann fangen wir mit den Kriegen an hier und dann, weißt du, das gibt doch nur Stress. Nee, also wenn dann nochmal, dann hast du nochmal richtiges Feuerwerk. Nochmal richtiges Feuerwerk mit irgendwelchen Laserguns und sowas und dann ja.
Das ist auch, was ich auch gerade erzählt habe mit dieser Message, das bezieht sich nicht nur auf die Voyager-Raketen, sondern wir senden ja auch sozusagen so Radiowellen einfach raus. Und da ist auch eben mit diesem Binary Code mit Nullen und Einsen. Und diese Radiowellen senden wir auch eben immer weiter raus ins Weltall. Also, übrigens, glaubst du, das ist so eine philosophische Frage zum Abschluss. Ja. Glaubst du, irgendjemand hört das? Glaubst du, irgendjemand hört diese Radiowellen ab? Gibt es da draußen jemanden? Weil ich finde das ja noch wahrscheinlicher, als dass so eine kleine Sonde gefunden wird.
In Puerto Rico stand doch ganz, ganz lange diese riesige Satellitenschüssel, die nämlich genau das gemacht hat, diese Signale ins Weltall zu senden. Ist tragischerweise vor 3 Jahren, glaube ich, während der Corona-Zeit, zusammengestürzt. Gibt es auch spektakuläre Videos auf YouTube. Kurioserweise, dasselbe Ende gab es bereits 1995 in dem James Bond Superklassiker GoldenEye, wo das Finale nämlich eben auf dieser besagten Satellitenschüssel stattgefunden hat. Und die haben, glaube ich, genau das gemacht. Und was war die Frage nochmal? Aber ich glaube, dass das, ja.
Dass es jemand hört. Glaubst du, jemand hört das da draußen? Ist eine philosophische Frage. Ist jetzt nicht wissenschaftlich, ist halt philosophisch. Hört da jemand uns? Hört uns jemand zu? Und überlegt sich, ob er hinkommen kann? Selbst wenn er es hört, heißt es ja nicht, dass er die Möglichkeiten hätte, er, sie oder es, die Möglichkeiten hätte, hierher zu kommen auf die Erde. Aber dass jemand das hört, weil die Befürworter, die sozusagen anders als Stephen Hawking sagen, doch, wir sollten versuchen, uns aktiv drum zu bemühen, dass andere Zivilisationen uns finden können. Weil Stephen Hawking sagt ja nicht, dass wir das irgendwie nicht zuhören sollten. Er sagt, okay, zuhören sozusagen, nach anderen Radiowellen suchen und so weiter, nach Spuren von außerirdischem Leben suchen, das ist gut. Aber nicht aktiv unsere eigene Position heraussenden. Die Befürworter sagen aber, dass wir eine unendliche Chance hätten, wenn wir eine friedliche Zivilisation finden, dass wir daraus lernen könnten. Mhm. Dass wir Technik dann vielleicht finden, bekommen können, die wir nie vorher hatten. Ich finde das sehr optimistisch. Ich bin eher auf Stephen Hawkings Seite. Ich halte das für sehr gefährlich.
Also, ich möchte es persönlich formulieren, ich sage, lasst uns so viel wie möglich nach draußen schießen. Es gibt uns persönlich ein gutes Gefühl, es gibt vielleicht auch dem Leben ein Meaning, dass man sagt, man ist nicht allein, es gibt irgendwo noch was Höheres, etwas Unbekanntes, was uns alle einen wird und wie so eine neue Staffel von einer Serie, auf die man hinfiebert, ist das eine schöne Vorstellung, dass irgendwann der Kontakt zustande kommt, gemessen daran, dass unsere Erde aber, keine Ahnung, wie alt ist das Universum, 14 Milliarden Jahre und in was für einem, gibt es auch mal dieses schöne Gleichnis, habe ich das nicht vor ein paar Folgen schon mal hier gemacht, mit diesem Kalender, dass wenn man ein Kalenderjahr hat mit allen 12 Monaten, dann findet unser Leben, unsere Existenz am 31. Dezember um 23.59 Uhr statt.
Aber das musst du jetzt spezifizieren, du musst jetzt sagen, die gesamte Existenz des Menschen oder so, die findet statt am 31.
Die komplette Existenz des Menschen findet statt am 31. Dezember.
Ja, genau. Weil wenn du sagst, dieser Moment jetzt gerade, immer am 31. um 23.59 Uhr.
Ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass die ganze Tragik einfach daran liegt, dass wir uns einfach verpasst haben. Vielleicht gab es irgendwie am 14. Juni damals einen anderen Planeten, Aliens, die durch die Welt geflogen sind. Aber jetzt am 31. Dezember um 23.59 Uhr, ich glaube, da sind wir Mutterseelen alleine.
Allein in dieser Welt, aber nicht ganz allein.
Und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat Hand und Fuß, denn Harald Lesch hat was Ähnliches gesagt. Wir sind uns sehr, sehr gleich bei unseren Meinungen. Harald Lesch, muss ich übrigens sagen, den mag ich sehr. Ne? Ich habe gerade in den letzten Wochen wieder viel Harald Lesch-Vorlesungen über Quantenmechanik, Quantenphysik und Universen und Kohlenstoff und sowas mir angesehen. Immer in meinen kleinen Tunnelphasen, wenn ich an meinen Filmchen arbeite. Und damit, Felix, möchte ich auch ganz gerne zu einem wichtigen Thema kommen, denn Denn, liebe Leute, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich an einem Film arbeite namens Rotkäppchen und dieser Film noch nicht fertig ist. Ich habe mir den Dezember über eine Pause nehmen wollen. Diese Pause habe ich überhaupt nicht genutzt, sondern stattdessen mich dazu verpflichtet, einfach einen anderen Film noch zusätzlich zu machen. Der ist übrigens inzwischen auf meinem Kanal draußen. Felix hat auch mitgesprochen. Ihr habt mitbekommen, wie das hier quasi
eigentlich live aufgenommen wurde. In der letzten Folge.
Yes, 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 yes. Ich habe übrigens, ich muss mal 2023 reinschauen, ob ich irgendwie so ein leichtes Workaholic-Problem habe oder irgendwie doch andauernd versuche, aus der Realität zu flüchten, weil es mich schon sehr überrascht hat, mich jetzt hier wieder in so einem Projekt verloren zu haben, ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz, darauf will ich hinaus. Die Produktion von Rotkäppchen geht für mich jetzt ab Januar weiter und deshalb habe ich Felix gebeten, ob wir zumindest nochmal irgendwie ein, zwei Folgen tatsächlich einen kleinen Mini-Urlaub machen könnten. Mit Mini-Urlaub meine ich, ich kann mich voll und ganz auf Rotkäppchen konzentrieren, weil der Podcast mich trotzdem immer auch dann so ein bisschen zwischendurch beschäftigt. Mit dem Schnitt und mit den Gedanken und da kommt noch irgendwie, wir hängen ja auch mit einem anderen Produktionsteam noch irgendwie zusammen. Deswegen werde ich da ganz gerne einfach jetzt den Januar über mal maximal zwei Folgen, in denen ich nicht dabei bin. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob wir sie komplett ausfallen lassen oder ob Felix sich mit
Stephen Hawking
mit anderen Leuten zusammensetzt.
Ich bin in der Wüste, das wird schwer. Ich bin selber in der Wüste.
Ach so, ja, stimmt,
in der nächsten Folge nehmen wir noch auf. Ja. Die wird dann aus der Wüste kommen, weil für mich geht es jetzt richtig, wirklich in die Wüste. Ich werde knapp zwei Wochen lang auch in der Wüste schlafen. Ich glaube, es wird auch, oh Gott, mein Mikro fällt um. Das wird auch ein spannendes Projekt. Dann machen wir noch eine Folge und danach, weißt du, setzen wir einfach mal die zwei Folgen aus. Das ist kleine Mini-Winterpause und dann geht's aber halt, geht's wieder ganz normal weiter im wöchentlichen Rhythmus mit der, komm, wir machen das jetzt einfach mal fest, bevor wir jetzt hier in irgendwelchen, das wird mir sonst hier zu gefährlich. So, also, am 9. Januar kommt jetzt ganz normal die nächste Folge. Nächste Woche Montag ganz normal 6 Uhr gemütlich nachsetzen. Am 16. und am 23. Januar setzen wir dann nochmal aus. Und am 30. Januar geht es dann aber weiter, ganz regulär mit der nächsten Folge. Das heißt einfach nur zwei Wochen, zwei Folgen, die wir aussetzen. Ansonsten sind wir normal für euch damit gemütlich nachsitzen.
Wir versuchen natürlich irgendwie, vielleicht zumindest so ein 3 Minuten Guten Morgen Call, weißt du, dass wir irgendwie sowas vielleicht vorproduziert hinbekommen. Das wäre doch eigentlich vielleicht noch eine charmante Idee. Das könnte man eigentlich mal machen. Dass ihr zumindest trotzdem.
Sowas musst du als Überraschung machen. Das kannst du nicht vorher ankündigen. Als Überraschung musst du.
Ja, okay. Dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Leute, und dann hören wir uns aber spätestens Ende Januar, glaube ich, ist das ja dann wieder. Aber wir sprechen da nächste Woche nochmal drüber, weil die Folge gibt es ja auf jeden Fall regulär nochmal. Felix!
Yes, vielen Dank.
Es hat mich sehr gefreut. Ja, gut, dass wir beide gesund und munter ins neue Jahr gerutscht sind. Ich bin sehr gespannt auf alles, was uns erwarten wird. Und
welche Note bekomme ich?
Das ist eine 1+ mit Sternchen, wirklich. Also,
du musst eine ernste Bewertung machen.
Nein, wirklich. Nee, weil das ein super spannendes Thema ist. Du hast das toll vorgetragen. Ich hätte mir vielleicht einfach, okay, machen wir 1-.
Nee, machen wir eine ordentliche Note. Also ich hätte mir jetzt so eine 3+ gegeben. So, es war ein interessantes Thema, aber ganz ehrlich, ich habe meine Notizen nicht mehr gefunden. Ich muss jetzt aus dem Kopf vortragen, weil ich habe einen USB-Stick zu Hause vergessen. Das war das Problem. Aber das nächste Mal, ich mache jetzt jedes Mal, ich muss mich auch steigern können. Ne? Das war eine 3+ maximal. Ich würde auch eine 3 oder 3- noch akzeptieren.
Ja, dann kriegst du mir eine 5. Toll. Dann kriegst du mir eine 5.
Aber ich fand es ein spannendes Thema.
Das war ein spannendes Thema,
wenn man
den
Lehrer da trifft mit dem Thema, irgendwie, dass er es selber interessant findet, dass der Lehrer anfängt, selber vorzutragen. Immer gutes Zeichen.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, dass ihr uns 2022 kennengelernt habt und uns so fleißig auch die Treue gehalten habt und auch jetzt mit uns hoffentlich ebenso gesund und munter ins Jahr 2023 startet. Felix, wir hören uns nächste Woche wieder. Leute, euch einen fantastischen Start ins neue Jahr und dann sage ich tschüss.
Bis nächste Woche, Leute. Kommt gut rein in 2023.